Ja, ich glaube, jetzt geht's gerade los mit dem Live-Chat. Sage ich schon mal Hallo und herzlich willkommen zu denen, die schon da sind. Ja, hallo. Ich sehe, der Chat funktioniert auch. Hallo, Divaseto. Falls schon jemand eine Frage hat, kann er die gerne stellen. Ansonsten machen wir vielleicht noch einen Moment Stille. A schreibt Herzmensch werden. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Hallo Yvonne, grüß dich. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Ja, Herzmensch. Herz, Kopf, Körper, Welt gehört alles dazu. Na, wenn du möchtest, kannst du einfach bequem im Sessel sitzen und dabei wahrnehmen, was gerade innerlich bei dir da ist. Was macht die Energie im Körper? Kannst dich da hinein entspannen. Da ist es sowieso alles, ob du es haben willst oder nicht. Das Angenehme und auch das Unangenehme. So auswegslos, weil man kann das ja nicht entscheiden, was da auftaucht, was in der Außenwelt passiert und was es in einem auslöst. Eigentlich kann man auch nicht entscheiden, wie man darauf reagiert. Auf das, was auftaucht. Aber es scheint doch manchmal die Wahl, die scheinbare Wahl aufzutauchen. Vielleicht anders damit umzugehen als bisher. Zum Beispiel es zuzulassen. Auch das Unangenehme zuzulassen. Ja, warum sollte man das eigentlich tun? Ja, wenn man das nicht haben will, auch das Unangenehme nicht haben will, dann muss man sich dagegen verspannen. Und dann muss man haufenweise Ablenkungsstrategien in Gange halten, um sich davon abzulenken, um das sich einbilden zu können, dass es nicht da wäre quasi. Und das ist natürlich anstrengend und macht ja irgendwie auch keinen Spaß. Stillsein bedeutet dann, einfach gar nichts damit zu tun, also keinen Widerstand zu haben, keine Abwehrhaltung, beziehungsweise auch den Widerstand zu erlauben, wenn einer da ist. Dann ist es einfach so, wie es ist und eben keiner mehr da, der irgendwas tut. Ja, hallo Luana. Und dann verändert sich es möglicherweise von alleine. Letzten Endes, im absoluten Sinne, ist da sowieso niemand, der irgendwas täte. Nirgendwo. Aber erlebt wird es natürlich oft anders. Dass diese Struktur, diese innere Struktur abläuft von Widerstand, von haben wollen, von was verändern wollen, an dem, wie es jetzt innerlich ist. Das läuft ja ab. Und damit der Eindruck und die Einbildung, dass da jemand ist. Und im praktischen Sinne können wir natürlich auch was tun. Aber dieses ständige innere Hin- und Herschieben und Unterdrücken und Abwehren von Gefühlen, das macht natürlich eng. Und da macht es einfach keine Freude, keinen Spaß. Oftmals dann. Dann kann man einfach so da sitzen und schauen, was auftaucht. Kann man auch die Augen zumachen, wenn es einem leichter fällt. Da ist vielleicht immer noch was Unangenehmes da, was ist anders, es ist durchlässiger irgendwie, durchscheinender. Und es verändert sich dann von selbst nach einer Zeit. Eventuell. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne rein im Chat. Christoph schreibt, gibt es ein bestimmtes Thema in diesem Chat? Eher nicht direkt, Christoph, außer alles, was eben zu Spiritualität, Erleuchtung, Aufwachen, innerer Arbeit passt, sag ich mal. Oder, naja, übers Leben allgemein. Wenn noch keine Fragen weiter auftauchen, könnt ihr auch die Zeit nutzen, einfach für euch zu schauen, was gerade in euch passiert, wie es sich anfühlt, wie es sich im Körper anfühlt, was der Atem macht. Christoph fragt, welche Rolle spielt Sexualität auf einem spirituellen Weg? Naja, ich sehe das so, oder meine Erfahrung ist, es gibt ja mehrere große Lebensthemen. Und Sexualität, dann grundlegend die eigene Existenz, die körperliche, die Grundbedürfnisse, das menschliche Zusammensein wäre dann das Dritte, also das Soziale, auch die Beziehung im größeren Sinne. Sind ja so im menschlichen Dasein so die Hauptthemen oder auch im tierischen Leben. Und jeder hat da natürlich ein bisschen so seinen Spezialbereich, der vielleicht besonders thematisch aufgeladen ist und ein bisschen problematischer ist als die anderen beiden. Aber wichtig sind sie alle drei. Und insofern ist die Sexualität natürlich ein wichtiger Teil. Und zwar insofern, dass natürlich da auch eine ganze Menge Traumatisierung vorhanden sein können oder ungefühlte Gefühle, unterdrückte Gefühle, körperliche Probleme oder Sachen. Und insofern ist es natürlich einfach ein sehr großer Bereich, in dem man da tiefer hinschauen kann, wo es sich lohnt, tiefer hinzuschauen, was da bei einem selber los ist. Und ansonsten hat für mich Sexualität aber nicht mehr oder weniger Bedeutung als, wie gesagt, die anderen Themen. Ist jetzt nicht der heilige Gral zur Erleuchtung für mich oder so, obwohl es ja heißt, dass im Tantra auch der eine oder andere darüber einen Zugang gefunden hat. Das mag sein, aber es ist nicht exklusiv von meiner Erfahrung jedenfalls. Beziehungsweise da ist immer das größte Potenzial zur eigenen Reifung und Entfaltung und Vertiefung des Aufwachens oder überhaupt dahin. Immer da, wo die meisten Schwierigkeiten auch sind. Da ist ja das meiste zugeschüttet und im Körper, in der Seele verspannt, verengt. Und da ist auch das größte Potenzial. Das ist einfach so. Ja, und es ist bei jedem Menschen ein bisschen anders gewichtet halt. Ich glaube, einige Menschen glauben, dass Erleuchtung was damit zu tun hätte, sich mit anderen Menschen besonders verbunden zu fühlen. Und das könnte man besonders gut in der Sexualität finden oder vielleicht in der tantrischen Sexualität oder wie auch immer. Und da wer besonders große Schwierigkeiten damit hat, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen oder vor allem auch in einen körperlichen Kontakt zu kommen, der oder gar im sexuellen, der hat dann natürlich viel Potenzial offen, wo er sich noch entwickeln kann. Aber beim inneren Weg zum Aufwachen hin oder wie auch immer, obwohl man es ja nicht versprechen kann, aber geht es eher darum, vor allem erstmal mit sich selber in Kontakt zu kommen, und zwar mit den eigenen verschütteten Gefühlen und Emotionen und auch Körperempfindungen. Und da braucht man erstmal keinen Partner in dem Sinne, außer vielleicht einen Übungspartner oder einen Lehrer oder einen Therapeuten, wo man es erstmal lernen kann für sich. Aber das Hauptsächlichste ist dann erstmal mit sich selbst in Kontakt zu sein. Und erst das Zweitwichtigste ist es dann, mit anderen in Kontakt zu sein. Ja, hallo Christian. Wer beobachtet eigentlich die Wahrnehmung? Ist es ein Gedanke, Beobachter? Und wer beobachtet den Beobachter? Gibt es auch noch bei dir auch noch einen Beobachter? Nein, bei mir gibt es keinen Beobachter. Gibt es keinen Beobachter. Früher gab es mal sowas wie einen scheinbar persönlichen Beobachter, also so diese innere Aufmerksamkeit sozusagen, seine eigenen Gedanken und Geschehnisse, inneren Geschehnisse so beobachten zu können. Da gab es mal so einen scheinbar persönlichen Beobachter. Später dann nach dem Aufwachen gab es auch sowas wie einen absoluten Beobachter, also das habe ich immer genannt, Gottes Auge. Also das ganze Universum wird sozusagen von der Stille oder von der Quelle aus beobachtet, gesehen. Aber das war auch immer noch so ein Beobachter eben, ja, wie du sagst. Der ist irgendwann weggefallen. Beobachten findet einfach statt, ganz natürlich im Geschehen selbst. Also das Geschehen der Körper, was passiert, was gesehen wird, gehört wird und so weiter. Das Geschehen beobachtet sich sozusagen selbst. Also da ist keine Distanz, da ist kein Beobachterstandpunkt, kein Ort, von dem aus irgendwie geschaut wird oder wahrgenommen wird. Kann ich nicht wahrnehmen. Ist irgendwann weggefallen. Und ja, generell kann man den Beobachter oder das Beobachten, von wo aus beobachtet wird, könnte man meinetwegen auch Gewahrsein nennen. Das wird natürlich erst richtig freigelegt und erkannt, wenn diese Erfahrung gemacht wird oder wurde, dass dieses Ich, was normalerweise glaubt, der Beobachter zu sein oder auch der Handelnde zu sein und so weiter, dass das ja, innerlich so loslässt und die Kontrolle loslässt und das Verstehen wollen und all diese Dinge loslässt, so dass es dann verschwindet, also dass es sich auflöst und auch die Wahrnehmungen sich auflösen und dann bleibt halt reines Gewahrsein übrig, was sich dann nur noch seiner selbst gewahr ist. Und da wird erkannt, dass eben dieses Gewahrsein der eigentliche Beobachter sozusagen ist, oder der nicht nur der Beobachter, sondern auch der Wahrnehmende oder das Wahrnehmende von allem. Aber wie gesagt, auch das kann dann später wieder wegfallen. Ja, und du fragst, wer beobachtet den Beobachter? Ja, schön. Ja, das, was selbst kein Beobachter mehr ist. Und dass du bemerken kannst, dass hinter dem Beobachter sozusagen noch etwas ist, was den Beobachter beobachtet, deutet ja darauf hin, dass du das im Prinzip schon wahrnehmen kannst, dass eben, wie gesagt, dein Beobachter, der Beobachter, noch nicht die letzte Instanz ist, noch nicht der letzte Urgrund ist. Dass es dahinter noch was gibt. Und dieses, was dann noch darüber hinausgeht, über diesen Beobachter, das kann nicht mehr beobachtet werden. Der Beobachter, der kann noch sich selbst beobachten, aber das, was darüber hinausgeht, was hinter dem Beobachter ist, das kann nicht mehr beobachtet werden. Modern Science fragt, gibt es reines Gewahrsein oder schafft der Akt des Gewahrseins nicht bereits eine subtile Teilung in Beobachter beobachten? Also für mich ist Gewahrsein kein Akt. Einfach von der Wahrnehmung her ist Gewahrsein kein Akt. Egal von welcher Art Gewahrsein man spricht jetzt, vom Persönlichen, also das Ich hat natürlich den Eindruck, dass es, wenn wir jetzt sprechen vom persönlichen Ich, dann hat es den Eindruck, dass es auch das Beobachten quasi tun würde. Aber jetzt, wenn wir das Wort Gewahrsein nehmen, dann ist es für mich eben wie gesagt. jenseits der persönlichen Struktur, der Ich-Struktur. Und dieses Gewahrsein, das ist kein Akt, das ist kein Tun mehr, sondern mehr ein Geschehen. Und dieses Gewahrsein kennt auch keine Trennung, also weder eine Trennung zwischen sich selbst als Beobachter noch zwischen dem Beobachteten. Also von dem Gewahrsein, von dem ich spreche, jedenfalls, das ist eine völlig ungeteilte Aufmerksamkeit allem gegenüber, was geschieht. Also da ist keine subtile Teilung oder Trennung. Es gibt auch so einen Beobachterstandpunkt, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, so ein göttliches Auge oder göttlicher Beobachter. Da hat man den Eindruck, das ist von ganz weit weg betrachtet, ist sozusagen alles, was es gibt. Und da ist nicht nur eine subtile Teilung, sondern das ist eine absolute Teilung, eine absolute Trennung. Da ist dieses ganz außenstehende Beobachten und dann alles, was erscheint, sozusagen vollkommene Trennung. Aber das, was ich mit Gewahrsein meine, ist was anderes. Gewahrsein ist was völlig ungetrennt ist von allem, was es wahrnimmt, von allem dessen es sich gewahr ist. Ja, da gibt es unterschiedliche Phasen, unterschiedliche Erfahrungen, ja. Das muss jeder für sich selbst vielleicht erforschen, wenn es ihn interessiert, wie es gerade bei ihm selber ist, wie er es erlebt. Also das kann man nicht sagen, es ist so oder so, sondern kann jeder anders erleben. Und es kann sich immer wieder verändern im Leben oder eben durch verschiedene Phasen sich verändern, ja. Gibt es also keine endgültige Antwort. Schon gar keine wissenschaftliche. Ja, du heißt ja Modern Science. Es hat nichts mit Wissenschaft in dem Sinne zu tun. Dafür gibt es keine Gerätschaften, die sowas untersuchen könnten. Das heißt, es hängt alles ab von der inneren Wahrnehmung. Wie nimmst du es wahr? Wie nehme ich es wahr? Und natürlich davon, wie man es schafft, möglichst präzise Worte dafür zu finden, die Erfahrung zu beschreiben. Also da gibt es nur Erfahrungsberichte. Meine Erfahrung ist jetzt im Moment, dass das, was geschieht, selbst Gewahrsein ist. Alles. Und darüber hinaus gibt es ein, über dieses Wahrnehmbare, Erkennbare, dessen man sich gewahr sein kann oder was halt einfach sich seiner selbst gewahr ist. Darüber hinaus gibt es eine Unendlichkeit, die nicht erfahren werden kann, die keine Erfahrung ist, die nicht erkannt werden kann, da findet auch kein nichts statt, auch kein Beobachten. Und man kann nicht mal sagen, dass es nichts ist. Man weiß einfach nicht, was da ist, weil da kein Gewahrsein hinkommt. Und wenn man versucht, wenn das Gewahrsein versucht, dort einzudringen, dann verschwindet es. Dann verschwindet es da drin und löst sich auch auf. Ja, Modern Science. Aber sobald Gewahrsein passiert, kann es doch eigentlich nicht rein sein, auch wenn man es so empfindet, da jede Wahrnehmung sich grundsätzlich immer teilt in Wahrnehmenden und Wahrgenommenen, auch wenn es sich im reinen Subjekt abspielt. Ja, wenn du das so wahrnimmst, dass sich bei dir immer das aufteilt in Wahrnehmenden und Wahrgenommenes, dann ist es so bei dir. Bei mir ist es nicht so. Bei mir gibt es da keine Trennung. Zwischen Wahrnehmendem, es gibt da kein Wahrnehmendem, es gibt nur Wahrgenommenes. Aber ich verstehe, dass es bei dir anders ist und das ist in Ordnung. Aber grundsätzlich, dass es sich immer grundsätzlich aufteilt in Wahrnehmendem und Wahrgenommenes, das ist eindeutig nicht so. Also, das ist einfach nicht grundsätzlich so, nee. Und reines Gewahrsein oder absolutes Gewahrsein ist auch nochmal was anderes. Das Gewahrsein, wo überhaupt gar nichts mehr auftaucht, wo kein Geschehen ist, wo keine Wahrnehmung mehr ist. Also keine Wahrnehmung von etwas anderem, also kein Körper, keine Sinneswahrnehmung, keine Gedanken, keine Gefühle, keine Welt, kein Tisch, kein Stuhl, nichts, also kein Raum, auch kein Raumgefühl, kein Ich, gar nichts. Und dann ist es sozusagen reines, absolutes Gewahrsein. Diese Erfahrung gibt's auch. Und wenn die gemacht wurde, dann kann die halt auch zusammenschmelzen, zusammenkommen mit der Zeit. Nach und nach immer mehr mit dem, was dann wieder auftaucht, also das Leben, kann es dann eins werden. So, dass dann auch das, was immer wieder auftaucht, die Gedanken, Gefühle, Körper, das Leben, Angenehmes, Unangenehmes, dass das nicht mehr als getrennt vom Gewahrsein wahrgenommen wird. Das braucht dann halt Zeit. Und das hat eben ganz viel damit zu tun, ob es auch zugelassen wird. Vor allem, ob die Gefühle und Empfindungen im Körper und im emotionalen Sinne zugelassen werden und hochkommen dürfen und sich ausgefühlt werden können. Dann verschwindet die Trennung zum Wahrgenommenen. Birgit, es ist, als zeigt sich alles hier. Ja, wo auch sonst. Immer hier. Immer hier. Und ja, wenn man es zulässt, zeigt sich alles, ja. Christoph Hornung, warum gibt es überhaupt die getrennte Welt? Warum-Fragen sind immer ganz schwierig zu beantworten. Ich mache dann immer das Gedankenexperiment. Was wäre denn, wenn es keine getrennte Welt gäbe? Gäbe es dann überhaupt eine Welt? Oder wenn es eben gar keine Welt gäbe? Kannst du dir selber die Frage mal stellen, wie es für dich ist. Wie es für dich wäre, wenn es einfach keine Welt gäbe. Wenn es überhaupt gar keine Erscheinungswelt gäbe. Am besten, man macht das Experiment mit sich selber. Man dreht die Frage einfach um. Also wenn man sich fragt, warum ist das so und so, man findet keine Antwort, dann fragt man sich, ja, wie wäre es denn, wenn es das gar nicht gäbe, wenn es nicht so wäre. Man kann sich auch die Frage stellen, warum brauche ich einen Grund dafür, dass die Welt da ist? Warum brauche ich einen Grund dafür, dass die Welt da ist? Oder eine Erklärung? Und wenn die Antwort zum Beispiel lautet, ja, weil die Welt nicht so ist, wie sie mir gefällt, oder weil sie oft auch anstrengend ist oder schwierig oder scheinbar sinnlos, dann kann ich ja weiterfragen, warum erlebe ich das so? Oder warum ist es so? Kann ich dann philosophisch rangehen oder erfahrungsmäßig selbst Erforschung machen? Wie geht es mir damit und warum geht es mir damit so? Oder ich kann gucken, was kann ich in meinem Leben verändern, dass die Welt wieder interessanter für mich wird. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber die eine richtige Antwort gibt es sicher nicht darauf, warum es die Welt gibt. Ja, und getrennt ist die Welt ja nur in der eigenen Erfahrung, wenn dann bei dir. Eine reale Trennung gibt es da nicht. Sonst könnte es keine Menschen geben, die davon berichten, dass sie keine Trennung wahrnehmen, wenn die so real wäre. Eigentlich ist da gar keine Welt, da sind eigentlich nur Wahrnehmungen. Wenn ich es so bei mir überprüfe, wie es bei mir ist, das sind eigentlich bloß Sinneswahrnehmungen. Ich weiß gar nicht, was das ist, dass überhaupt eine Welt ist. Dann stellt man sich so eine Erdkugel vor und ganz viele Pflanzen, Tiere und Menschen drauf und die dreht sich um die Sonne und so weiter. Wenn ich die Augen zumache und einfach nur wahrnehme, was ist, dann ist da gar keine Welt. Vielleicht kann ich mir noch einen Gedanken drüber machen, über die Welt. Aber es ist halt auch nur ein Gedanke. Man muss nicht den ganzen Tag und sein restliches Leben mit so einer Vorstellung, so einer Wahrnehmung rumlaufen, dass da eine Welt ist. Die große Kugel, wo alles Mögliche drauf passiert und da findet mein Leben statt und so weiter. Das muss gar nicht sein, dass das immer so weitergeht mit dieser Wahrnehmung. Christian nochmal, ist es so, dass nur der Gedanke diese Trennung erzeugt oder eine Beurteilung der Wahrnehmung? Ohne Gedanken, keinen Gedanken mehr zu glauben, geschieht dann nur Wahrnehmung? Ja, es ist nicht es sind nicht die Gedanken alleine. Ja, es sind nicht die Gedanken alleine, sondern hinter den Gedanken steckt eine bestimmte Struktur, ein bestimmter Umgang, und zwar mit den eigenen Wahrnehmungen, mit den eigenen Gefühlen, mit den Emotionen, mit dem Körper. Innerlich der Wahrnehmung jetzt. Nicht von außen beobachtet, sondern die Gedanken, die das Trennungsgefühl sozusagen jetzt in dem Fall erzeugen quasi, können das nur, weil damit auch eine bestimmte innere Haltung verbunden ist, die durch diese Gedanken sozusagen quasi scheinbar erzeugt wird oder am Leben gehalten wird, nämlich die Wahrnehmung, dass ich dauernd innerlich meine Wahrnehmungen, innerlich meine Gefühle, meine unterdrückten Gefühle unter Kontrolle halten muss, dass ich die nicht hochkommen lassen darf, dass ich die nicht fühlen darf, kann oder darf, dass ich die nicht aushalte, wenn ich damit nicht dauernd irgendwas tue, was mache. Und das erzeugt das Trennungsgefühl. Also es ist einfach ein innerer Knoten, der natürlich sehr vielfältige Schichten hat. Nicht nur einfach nur ein Knoten, der ist jetzt nicht einfach mal so weg. Das innere Zusammengezogensein, das innere Kontrolliertsein und Zusammengezogensein im Körper, in den Wahrnehmungen, das erzeugt das Trennungsgefühl. Und damit gehen natürlich die vielen Gedanken einher. Auch die Beurteilung und so weiter. Beurteilung ist ja auch, sind ja auch Versuche, Gefühle abzuwehren, ja. Wenn ich was beurteile, also jetzt im negativen Sinne, jetzt nicht irgendwie, ist das jetzt hier ein geeignetes Fahrrad für mich oder nicht, das sowas vielleicht nicht, aber Beurteilung von mir selber oder von den anderen Menschen, was die so treiben, was die tun, was mir nicht gefällt, wie sie aussehen, nach was weiß ich. Wenn damit ein Gefühl verbunden ist, eine Emotion mit der Beurteilung, dann ist es ja oft der Fall, dass man sozusagen eigentlich ein Gefühl abschieben will, nicht haben will. Und das erzeugt dann Trennung. Also wenn ich etwas, einen anderen Menschen zum Beispiel, der in mir irgendwas auslöst, wenn ich das, was es in mir auslöst, nicht haben will, erzeuge ich automatisch ein Trennungsgefühl. Na, nicht bewusst, also das erzeuge ich nicht, aber es entsteht dann. Wenn ich kein Problem mit dem Gefühl habe, was es auslöst, und das Gefühl einfach fühle und mich ranlasse, löst sich auch wieder auf und dann ist da kein Trennungsgefühl. Sinneswahrnehmung, schreibt Heidi. Reiß dich mal zusammen. Smiley, ja. Susi E., warum muss man was essen? Ja, man kann ja sagen, weil der Körper eben Nahrung braucht, aber es ist auch ein interessantes Thema, ja. Das ist so ein grundlegendes Thema mit den Grundbedürfnissen. Wir haben ja im Prinzip dieselben Grundbedürfnisse wie ein Tier. Nahrung, Schlaf, Wärme. Bewegung, Ruhe. Mal mit anderen zusammen sein und so weiter. Und da gehört Essen natürlich dazu. Wenn es diese Grundbedürfnisse nicht gäbe, dann gäbe es eigentlich gar nichts. Was bleibt dann übrig? Dann findet überhaupt gar nichts statt. Also, wenn wir das ausdehnen jetzt vom Essen, aufs Trinken, aufs Schlafen, aufs mit anderen Menschen mal was zu tun haben wollen, mal alleine sein wollen, Bewegung brauchen, dann gibt es auch keine Notwendigkeit, über irgendwas nachzudenken, dann gibt es auch keine Probleme, dann gibt es auch keine Traumata. Dann gibt es kein Karma, dann gibt es nichts zu tun, nichts rauszufinden, nichts zu erleben. Aber dann passiert halt auch gar nichts. Es ist so ein bisschen ähnlich wie die Frage vorhin, warum es überhaupt die getrennte Welt gibt. Das gibt es halt alles, damit man was erleben kann. Das ist natürlich keine im philosophischen Sinne befriedigende Antwort, aber muss man sich überlegen, will man lieber gar nichts erleben? Muss man sich mal ernsthaft fragen, hätte man das, wäre einem das lieber? Also, wenn man die Wahl hätte, sozusagen einfach gar nichts zu erleben, nichts, niemals. Ich meine, es ist mal ein schöner meditativer Zustand. Es ist im Prinzip bei der tiefsten Erleuchtung wird auch nichts mehr erlebt. Dann ist aber auch kein Bewusstsein mehr da. Kein Gewahrsein, nichts. Oder lässt man sich darauf ein, dass man was erlebt? Und dann muss man es aber nehmen, wie es kommt. Also so ist die Welt eben nun mal. Da kann man nicht sagen, das will ich so und das will ich so. Allerhöchstens kann man noch entscheiden, wie man mit dem, was hochkommt, was auftaucht, was man wahrnimmt, wie man damit umgeht. Ob man es eher zulassen will oder ob man es eher abblockt, oder ob man es dauernd damit rummachen will, damit rummachen muss. Ja, Yvonne schreibt, Grundbedürfnis nach Transzendenz, hat Christian Meyer, glaube ich, gesagt, gehört eigentlich auch dazu. Ja, vielleicht kann man das so sagen, ja. Allerdings scheint es ja viele Menschen gar nicht wahrzunehmen. Also Grundbedürfnisse jetzt sind für mich von der Definition her das, was keiner, was niemand ignorieren kann auf Dauer. Und die meisten Menschen scheinen das aber gut ignorieren zu können, das Bedürfnis nach Transzendenz. Zumindest sprechen sie nicht drüber, oder mir ist es nicht bekannt, dass der normale Mensch ein Bedürfnis nach Transzendenz hat. Er sucht vielleicht auf eine umgelenkte Art und Weise dauernd nach Transzendenz in irgendwelchen romantischen Erfahrungen, im Sonnenuntergang oder in einer tollen Musik. Und da gibt es ja auch tolle Sachen zu erleben, aber halt keine Transzendenz. Ja, Birgit fragt, alles kann wahrgenommen werden, alle Fragen, alle Antworten, alles, was sich jetzt zeigt, damit muss nichts gemacht werden, es muss wohl nicht mal gewusst werden, oder? Das Wahrnehmen selber ist ja in gewisser Weise ein davon was wissen, dass es geschieht. Ansonsten reicht natürlich das Wahrnehmen, klar. Aber wenn es dich noch interessiert für dich selber, was bei dir noch tiefer dahinter steckt, vielleicht hinter dem, was wahrgenommen wird, kannst du dich natürlich das auch fragen. Man muss zwar nichts wissen wollen, aber man kann ja. Hinter jedem erlebten Gefühl oder was auch immer, steckt ja noch irgendwas anderes dahinter aus der Vergangenheit, Erfahrung aus der Vergangenheit, Traumata, wenn es was sehr Unangenehmes ist, Erfahrung aus der Kindheit, kollektive Sachen. Wenn einen das interessiert, kann man da natürlich forschen, kann man das erforschen, was dahinter steckt. Wenn einen das gerade nicht interessiert, kann man es einfach wahrnehmen. Susi schreibt, also muss ich Dualität akzeptieren. Ja, die Dualität ist es ja nur, solange du dich davon getrennt fühlst. Das erzeugt das Gefühl von Trennung, von Dualität. Also, dass hier ein Körper ist, der essen muss und trinken muss und schlafen muss oder sowas, das selber ist nicht die Dualität. Das ist zwar für die meisten Menschen wohl gar nicht wahrnehmbar, dass es dann Unterschied gibt, aber das ist klar, die Form, Die Formen sind sozusagen voneinander scheinbar getrennt. Also der Körper, der kann ja auf dem Stuhl sitzen. Also ich meine, wenn der nicht getrennt wäre, dann würde ich da ja nichts wahrnehmen, dass da ein Stuhl ist. Oder dass es da irgendwas, eine Trennung gibt zwischen Körper und Stuhl. Ist ja praktisch, sonst könnte der Körper ja nicht drauf sitzen. Also im rein pragmatischen Sinne gibt es natürlich eine Trennung zwischen den Dingen, ja. Aber die gefühlte Dualität, die Wahrnehmung von Getrenntheit von, das ist thematisch, das sind die ganzen Themen, das sind die karmischen Dinge, die Traumata, die thematischen Dinge, die noch nicht geklärt sind. Die erzeugen in einem drin eine Art, dieses Ich-Gefühl, dieses Getrenntheitsgefühl. Und natürlich, das eben dieses nicht erkennen zu können, nicht wahrnehmen zu können, was eigentlich hinter der Welt ist, was hinter dem ganzen Geschehen ist sozusagen. Das nicht erkennen zu können und nicht wahrnehmen zu können und das nicht als sich selbst erkennen zu können, das erschafft natürlich die Dualität. Also das Gefühl oder die Erfahrung von Dualität. Das ist aber nicht dasselbe, wie dass die Dinge in einem pragmatischen Sinne voneinander getrennt sind, die materiellen Dinge. Braveheart fragt, hast du oder hattest du Erfahrung mit Minderwertgefühlen? Ja, das Wort finde ich ich hätte dafür wahrscheinlich das Wort nicht verwendet, aber ich weiß, was du meinst, glaube ich. Ja, klar. Ich denke mal, es gibt wahrscheinlich nicht einen einzigen Menschen auf dieser Welt, der damit nicht mal seine Probleme hatte oder hat. Das würde mich jetzt wirklich sehr wundern. Also vielleicht gibt es ein paar ganz wenige glückliche Ausnahmen, die eine äußerst glückliche Geburt und Säuglingszeit und Kindheit hatten und sonst was alles und davon nicht so betroffen sind, aber ich denke mal, das sind extrem wenige. Ja. Ansonsten hat eigentlich jeder Mensch damit mal irgendwie ein Thema oder auch mehr ein Thema. Also wenn man glaubt, jemand zu sein, dann kann man auch jemand Blödes sein. Oder jemand Tolles, mal so. Das gehört halt zusammen, das gehört halt dazu, nicht wahr? Zu dieser Illusion. Wenn ich glaube, ich bin jemand, ich bin dieser jemand, der hier lebt, in diesem Körper, dann gehören natürlich auch die ganzen Eigenschaften dazu, die man ihm dann zuschreiben kann. Wenn er sich blöd anstellt, dann fühlt er sich blöd. Oder wenn er mal in der Kindheit, wenn man in der Kindheit immer beschimpft wurde, dass man so ein Trottel ist oder was weiß ich, oder sich so dumm anstellt oder nichts wert ist, dann kann es natürlich sein, dass man sich dann später auch immer noch so fühlt, klar. Aber ich finde, es ist ein Begriff, dieses Minderwertigkeitsgefühl, das ist ein Begriff, der ist sehr unspezifisch und führt nicht besonders weit. Weil damit kein spezielles Thema sozusagen verbunden ist, auch kein bestimmtes Gefühl in Wirklichkeit. Es ist kein Gefühl. Es ist ein übergeordneter Begriff für mich, sondern ich kann jetzt gucken, zum Beispiel sowas wie also echte Gefühle, also emotionale Gefühle, mit denen man auch innerlich weiterkommt, weil man damit arbeiten kann. Die kommen erst zustande, die kommen erst hoch, wenn ich das konkreter mache. Zum Beispiel sowas wie dass ich das beobachte in meinem Leben, meinetwegen, dass ich mich immer wieder unwohl fühle, und zwar mit verbunden meinetwegen mit dem Thema, dass mich scheinbar, ich weiß es ja nicht genau, aber scheinbar immer die Menschen nicht richtig, nicht genug auf mich zukommen, nicht genug Interesse an mir haben, und dann bin ich immer wieder viel alleine und komme nicht in guten Kontakt mit Leuten, weil die interessieren sich immer nicht für mich oder so, ja. Und das Gefühl, was ich dann vielleicht bekomme zu dieser Thematik, ist dann aber kann vielfältig sein. Es kann eine Wut auf die anderen sein, dass die mich nicht genug, was auch immer, sich nicht genug für mich interessieren. Unter der Wut kann ein Schmerz sein, dass sie sich nicht für mich interessieren und ich immer so alleine bin. Es kann ein Selbsthass sein, dass ich mich immer so dämlich anstelle und deswegen mich die anderen nicht leiden können und. Also da können dann verschiedene, oder die Angst, da ganz alleine zu sein, kann dann am Ende auch noch darunter sein. Und vielleicht sogar eine Todesangst. Auweia, was wäre denn, wenn mich wirklich keiner leiden kann und so weiter. Also da muss man dann konkreter rangehen und nachforschen. Und Minderwertigkeitsgefühl ist für mich ein sehr unpraktischer Begriff, weil der so diffus ist und zu nichts führt weiter. Ja, Christian, also die volle Hingabe zu allem wäre die Lösung. Ja, jetzt ist die Frage, was du mit allem meinst. Und die eine Lösung für alles gibt es auch nicht, sondern es ist immer situationsbedingt. Kommt ganz drauf an. Also ich halte nichts von einer Dauerlösung, von einer Patentlösung für alles, die für alles dasselbe ist, wenn du das so meinen würdest. Also ich persönlich habe das so nicht erlebt und ich halte davon nichts wie sowas wie, ich halte nicht mal was davon, einfach immer nur jedes Gefühl, was irgendwie, was ich in mir ausmachen kann, einfach nur voller Hingabe zu fühlen und dann wieder das nächste und das nächste. Das ist zwar eine Weile mal, kann das eine gute Praxis sein, um das Fühlen zu lernen, um das richtig zu lernen, das Fühlen. Aber das alleine auf Dauer ist auch nicht das Wahre. Ein bisschen was verstehen, auch an Hintergründen, an Ursachen von meinen eigenen Thematiken und so weiter, ist auch wichtig. Die eigene Struktur, die eigene psychische Struktur zu verstehen und so weiter. Also da gehört noch mehr dazu als immer nur Hingabe, also Hingabe an die Gefühle. Das ist ganz wichtig auf jeden Fall, aber nicht das die einzige Lösung für alles. Und gerade wenn es traumatische Sachen sind, kann man da auch schnell drin stecken bleiben und dann immer nur in der Grütze rühren und das bringt dann auch nichts. Also das verstehen auch manche falsch. Heidi schreibt, Gleichberechtigung Mann-Frau ist bei mir ein Wut-Hass-Thema, ja. Ja, gerne, Christian. Gleichberechtigung, ja, überhaupt. Gleichberechtigung, ja. Man muss sich sein Recht... In einer Welt, wo die allermeisten Menschen einfach in gewissen inneren und auch äußeren Strukturen zusammenleben, die eben so sind, wie sie sind, kann man jetzt erforschen, warum die so sind und wie die entstanden sind, klar. Aber die inneren und äußeren Strukturen sind jetzt so, wie sie sind, in jedem Land, in jeder Familie. Und in einem selber sind die ja anders, bei jedem ein bisschen anders. Und dann natürlich ganz subjektiv, wie du das Ganze wahrnimmst, zwischen Mann und Frau oder ganz konkret zwischen dir und jemand anderem. Und wenn das nicht so ist, wie man das haben will, dann muss man das einfach ändern. Da bleibt einem nichts anderes übrig. Also entweder die Beziehung beenden und gucken, dass man eine neue findet, die besser passt, oder Dinge ansprechen, Dinge klären. Auch Dinge vielleicht sogar einfordern. Also wenn es was ganz Konkretes ist, nicht nur so ein diffuses Gefühl, sondern was ganz Konkretes, was einem nicht gefällt, dann muss man das ansprechen. Und wenn man merkt, man kommt da einfach absolut nicht zufriedenstellend zu einem Kompromiss oder zu einer Lösung, dann bleibt einem wohl nichts anderes übrig, als es entweder zu akzeptieren oder halt zu gehen. Also man kann nicht verlangen, dass die Welt oder die anderen Menschen so sind, wie man es gerne hätte. Ich weiß ja nicht genau, wie du das Thema genau gemeint hast. Lohngehalt und so weiter. Ja, Lohngehalt. Ja, da hatte ich letztens ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem. Ich habe mich, muss ich ehrlich zugeben, jetzt nicht zahlenmäßig damit, also wirklich auseinandergesetzt mit dem Thema Gehalt. Das mag sein, dass es sowas tatsächlich gibt, aber es gibt ja so eine Statistik drüber, jedenfalls wurde mir jedenfalls erzählt, dass es im Durchschnitt so ist, dass Frauen im Durchschnitt jetzt alle zusammen weniger im Durchschnitt verdienen als Männer. Da muss man jetzt aber genau gucken, ob das wirklich so ist, dass sozusagen für ein und dieselbe Arbeit oder ein und dieselbe Stelle ein Mann mehr bezahlt bekommen würde als eine Frau. Also ich glaube, das ist eher wirklich nur in Ausnahmefällen so. Ich glaube, es ist eher so. Aber wie gesagt, ich habe mich damit nicht selber ganz konkret befasst, aber so wie ich es gehört habe, und es klang sehr glaubwürdig, ist es eher so, dass Frauen im Durchschnitt weniger Geld verdienen als Männer. Das kann aber sehr viele Gründe haben. Also da würde ich mich auch noch mal genauer mit befassen, ob das wirklich so ist. Wenn es natürlich bei dir ganz konkret auf dem Arbeitsplatz so ist und der Mann mehr verdient als du für dieselbe Arbeit, na, dann würde ich mal mit dem Chef reden. Also wie gesagt, da muss man dann ganz konkret werden. Also das finde ich, das geht dann natürlich auch nicht. Also wenn du wirklich dieselbe Arbeit leistest, kannst du ja nicht dafür weniger bekommen. Das ist ja völliger Schwachsinn. Und ich bin mir auch sicher, da kann man auch rechtlich was unternehmen. Also da, wenn dir das wichtig ist, würde ich das machen. Aber wenn es jetzt so ein allgemeingültiges Thema ist, da würde ich eher nochmal nachforschen, ob das wirklich stimmt, weil da stecken auch manchmal ganz interessante Gründe dahinter. Zum Beispiel, dass Frauen ja im Durchschnitt auch mehrmals im Leben schwanger werden und solche Sachen oder einfach nicht die Stellen bekommen, wo das Gehalt höher ist. Aber das liegt nicht nur an den Männern, sondern auch daran, also dafür können ja die Männer nichts, dass es mehr männliche, meinetwegen Regisseure gibt als Frauen. Oder Manager, meinetwegen, oder Firmenchefs, oder, also es gibt einfach so Berufe, aber da gibt's ja kein Anrecht drauf. Also wenn Männer eben einfach eher bereit sind, für diese Stellen auch zu kämpfen, so viel, dann muss man sich als Frau bewusst sein, dass man das ebenso machen müsste, und also man hat dann auch die Verpflichtung, nicht wahr? Also es ist, man muss sich das Thema mal ein bisschen genauer überlegen, ob man das wirklich will. Also ich glaube, das ist sehr, sehr unterschätzt, was das bedeutet. Wenn das den Frauen so gut liegen würde, im Durchschnitt auch diese Position einzunehmen, dann hätte sicher keine Firma was dagegen, wenn die dann einen guten Job machen. Also das halte ich zu einem großen Teil, nicht gänzlich, aber zu einem großen Teil auch für eine Projektion auf die Welt, dass das so wäre. Zumindest hier in Deutschland, wo man als Frau ja jeden Beruf haben darf. Hier gibt es ja, früher war das mal so, das ist klar. Da gab es typische Männerberufe, die konnten Frauen dann nicht machen. Aber das ist ja heutzutage im Prinzip, soweit ich jedenfalls weiß, zumindest, ist es ja nicht mehr so. Also jede Frau kann auch Firmenchef werden, kann auch Bundeskanzlerin werden, kann auch. Frauen müssen ja nicht mehr am Herd stehen und kochen und so weiter, sondern die können ja alles machen, was sie wollen. Also vom Gesetz her, sag ich mal. Und wenn sie sich für bestimmte Berufe genauso gut eignen würden wie für Männer, dann würden die Firmen die auf jeden Fall nehmen. Oder sie würden halt selber die Firma gründen. Und wenn sie das nicht machen, dann können sie da ja nicht die Männer beschuldigen. Also man muss sich immer im Klaren sein, wenn man Gleichberechtigung will, dann muss man nicht nur gleiche Rechte fordern, sondern auch gleiche Verpflichtungen. Das ist halt einfach so. Und ich persönlich glaube, dass die meisten Frauen einfach weniger dafür geeignet sind, Firmenchef zu sein. Nicht, weil sie dumm sind oder weil sie eine Frau sind, sondern weil Männer einfach vom Testosteron her einfach mehr dazu veranlagt sind, sich so zu behaupten, sage ich mal, und so kämpferisch da zu sein und so viel Stress da auszuhalten und so weiter. Ich denke, dass Männer da evolutionstechnisch her für solche Rollen besser geeignet, also besser beschaffen sind. Nicht, dass sie sich dort immer schlauer anstellen oder bessere Entscheidungen treffen. Das überhaupt nicht. Männer können ja auch genauso dafür auch sehr ignorant sein oder egoistisch. Also ich sage nicht, dass das toll ist, dass es so ist, aber es ist scheinbar so, weil wenn Frauen da genauso ehrgeizig wären wie Männer, dann würden sie ja die Berufe machen. Also die Firmen hätten da ja garantiert nichts dagegen. Wenn die Frauen dann genauso gute Arbeit leisten wie die Männer, würden sie die ja auch dafür einstellen. Ich sehe da keinen Grund, aber vielleicht habe ich aber auch irgendwas übersehen, ich weiß es nicht. Die Arbeit der Frau im Haushalt wird nicht wertgeschätzt. Ja, das ist aber immer ganz subjektiv. Also das ist vielleicht deine Erfahrung, aber das kann man sich ja nicht verallgemeinern. Also man kann das nicht verlangen von irgendeiner Gesellschaft. Man kann ja nicht verlangen, man könnte ja alles jetzt theoretisch verlangen, aber das funktioniert so nicht. Zu sagen, ja, die Menschheit interessiert sich eben nicht genug für Spiritualität, jetzt bin ich eingeschnappt, jetzt bin ich bockig, ja, also. Klar könnte man es sein. Ich verstehe auch dein Problem, ich verstehe es auch, aber es ist halt Unfug, weil man hat halt kein Recht, kein Anrecht drauf, wie die Welt zu sein hätte. Ich könnte auch bockig sein, dass sich nicht genug Leute für Erleuchtung interessieren. Aber was soll das? Wozu soll das führen, ja? Es nutzt einem auch nichts. Und wie gesagt, wenn es wieder der konkrete Fall ist mit dem Partner oder mit demjenigen, mit dem man zusammenlebt oder so, dann muss man es einfach ansprechen. Dann muss man ansprechen und sich die Aufgaben teilen oder wie auch immer. Braveheart. Minderwert ist für mich auch eher übergeordnet, wäre dann am ehesten sowas wie Scham, Schmerz, starre Erschöpfung oder eine Kombi aus solchem. Ja. Ja, dann ist es das, was für dich dann konkreter dahinter steckt, ja. Scham, Schmerz, starre Erschöpfung. Ja, klingt ein bisschen nach Trauma. Nur mal so als Tipp, weißt du aber bestimmt selber schon. Scham und Schmerz sind vielleicht Gefühle, die man so fühlen kann oder so wie du es schreibst jedenfalls. Und starre, klar, was ist starre? Wann wird man starr? Also da würde ich jetzt mal einfach auf Angst tippen, ungefühlte Angst. Angst vielleicht alleine zu sein. Und die Starre erzeugt natürlich Erschöpfung oder die Hilflosigkeit oder da können verschiedene Sachen noch dabei sein. Ja, schön, Braveheart, ja. Ich. Ja, ich nehme da auch kein Blatt vom Mund. Also mir ist es recht, mir ist es lieber, wenn es auch konkret wird oder wenn es direkt angesprochen wird. Ich kenne natürlich die ganzen Thematiken und die ganzen Gefühle, die ganzen Problematiken von mir selber in- und auswendig, ja, jahrelang hoch und runter. Und in den letzten Jahren hat es dann einfach ein bisschen abgenommen, immer mehr nach und nach, ein bisschen sanfter geworden, weniger geworden. Aber es taucht doch immer mal wieder was auf, klar. Aber diese ganzen menschlichen Thematiken und Fragestellungen habe ich tausendfach erlebt und untersucht und auf Ursachen hin untersucht und Gefühle gefühlt und Symptome gehabt und Ja, deswegen rede ich jetzt auch so frei darüber, weil es ist mir alles total geläufig natürlich. Ries fragt, wie begegnet man als spiritueller Mensch Konflikte im Außen, wie zum Beispiel Gerichtsverfahren, in denen man sein Recht erkämpfen muss? Ja, wenn man es muss, muss man es natürlich. Also kann schon mal vorkommen, ja. Aber was heißt als spiritueller Mensch? Da ist natürlich immer eine gewisse Thematik mit verbunden, worum der Streit dann auch immer geht oder was man erkämpfen will oder muss vielleicht sogar. Ist natürlich immer eine bestimmte Thematik dann, die kann man sich natürlich anschauen, wenn man es kann. Oder man sucht sich auch nochmal da Unterstützung. Würde ich jetzt empfehlen, also dass man es nicht einfach nur wieder sich verkrampft und hofft, oh, hoffentlich ist es bald vorbei und überstanden und weiß ich nicht, und da einfach nur so gestresst und verspannt da sozusagen sich da durchzuquälen, bis es dann hoffentlich irgendwann wieder vorbei ist und erledigt ist der Fall oder man da glimpflich rausgekommen ist oder was weiß ich, oder sein Recht sogar bekommen hat, im besten Falle, sondern dass man währenddessen schon diese Thematik, um die es da geht, für sich annimmt und untersucht. Was es mit einem selber zu tun hat, wieso einem das begegnet ist, was es in einem auslöst und so weiter. Und woher man es schon aus der Kindheit kennt, vielleicht von den Eltern, vom Kindergarten, was weiß ich. Da gibt es dann ja viele Schichten, die man da untersuchen kann. Und warum würde ich das sagen? Weil das Leben für mich sinnlos ist und eigentlich unsinnig auf diese Weise überhaupt zu leben. Alles immer nur, was unbequem ist, was ungemütlich ist, was einem nicht recht ist, einfach so zu versuchen, sich zu verkrampfen und im Stress und dann es einfach nur durchzuziehen und irgendwie durchzuhalten, bis es dann endlich wieder vorbei ist. Also es ist für mich generell keine besonders schöne oder interessante, besonders lohnenswerte Art zu leben. Und im Leben gibt es viele Probleme und viele ungemütliche Sachen. Ich hatte da selber immer keine Lust mehr drauf, mich da einfach immer nur so durchzuboxen und durchzuquetschen sozusagen vom Gefühl her, sondern für mich macht es mehr Sinn, sich damit zu beschäftigen, warum einen das so doll stresst oder warum einen das so irgendwas so doll wichtig ist oder so anstrengend oder so vereinnahmt oder was auch immer es mit dir macht. Also rauszufinden, warum ist es so für mich ein Thema so toll, ja? Warum für mich? Was steckt dahinter? Weil das ist wo ich dann innerlich weicher werde, wenn ich das untersuche, zu Erkenntnissen komme, wenn ich Ursachen entdecken kann, wenn ich Gefühle fühlen kann, wenn die sich lösen können, dann wird das Thema wird sozusagen aufgeweicht. Manchmal entstehen dann überhaupt erst noch tiefere Schichten, die dann hochkommen, die sehr unbequemlich sind. Da musst du dann vielleicht zum Therapeuten gehen oder Traumatherapie machen oder was auch immer, ja. Das ist individuell, aber das lohnt sich dann eher auf lange Sicht, lohnt sich das, diese Haltung. Diese innere erforschende Haltung lohnt sich halt auf lange Sicht, weil auf lange Sicht über viele Jahre oder das, was sich im Leben immer wiederholt, ja, vieles wiederholt sich ja einfach auch ganz viel. Und da lohnt es sich dann, die Sachen zu untersuchen und aufzuweichen, dass sie sich auf lange Sicht sozusagen ein bisschen abtragen können. Kurzfristig hat man natürlich das Gefühl, man möchte einfach nur, dass es schnell wieder vorbei ist. Ja, aber wir wissen alle, dass das Leben so nicht ist, sondern dass es immer wieder zu ähnlichen Schwierigkeiten kommen wird. Das ist einfach so. In den Beziehungen ist es immer ähnlich wieder, was man für eine Problematik aufgetischt bekommt und auf der Arbeit mit dem Chef und mit der bösen Schwiegermutter und was weiß ich nicht alles. Und das ist nicht immer ganz dasselbe, aber doch immer wieder ähnliche Varianten. Und wenn man das einfach immer nur so runterleiert sozusagen und sich da durchquält, dann vermute ich jetzt einfach mal, oder ist jedenfalls meine Erfahrung auch, dass dann sich nicht besonders viel in einem selber weiterentwickelt. Ja, deswegen, also das wäre der Umgang für mich. Aber wenn natürlich der Rechtsstreit sich nicht vermeiden lässt, muss man es natürlich machen, klar, so gut es geht halt. Einen guten Anwalt oder was weiß ich. Ja, Braveheart fragt, würdest du sagen, dass du in deinem Leben eher viel oder weniger mit Einsamkeit zu tun hattest? Ja, also es war schon oft in meinem Leben Thema, dass ich das Gefühl hatte, dass ich es nicht so einfach habe, mit Leuten wirklich mich richtig gut zu verstehen, beziehungsweise so wirklich auf einer Wellenlänge zu sein. Und das war schon immer eine Schwierigkeit, auch öfters, ja. Und jetzt aber alleine sein im Sinne von einfach mal für mich sein sozusagen, also für mich alleine sein, fand ich jetzt nicht so schwierig. Nicht so oft schwierig, sag ich mal. Klar, wenn man jetzt frisch eine Trennung hinter sich hat, dann ist das natürlich schon eine Zeit lang ein Thema. Aber jetzt im Allgemeinen, konnte ich schon immer eigentlich einigermaßen gut mit mir alleine sein, eine gewisse Zeit. Also natürlich auch nicht ewig, weil dann ist es natürlich schon doof gewesen und ein komisches Gefühl, dann war es dann früher. Es war jetzt nicht so ein Dauerbrenner-Thema, nee. Ja, das Rechtsverfahren lässt sich leider nicht vermeiden, na dann. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, worum es auch immer geht. Heidi schreibt noch, da geht es doch um ein Reaktionsmuster. Eberhard Tolle hat dazu Videos. Du meinst vielleicht Eckart Tolle? Ja, ein Reaktionsmuster. Ja, ich hatte alle möglichen Themen selber, klar, natürlich. Ich würde sogar sagen, je weiter man sozusagen in Anführungsstrichen mit der Erleuchtung kommt, desto tiefer geht die ganze Erforschung überhaupt aller Thematiken, also aller menschlichen Thematiken, aller auch tierischen Thematiken, aller biologischen Thematiken, aller karmischen, aller kollektiven Thematiken. Also man braucht sich das nicht so vorzustellen, dass es irgendwann einen Klick macht und dann sind alle Probleme weg oder erstmal geht die Sache immer weiter, immer tiefer, tiefer, tiefer ins menschliche Unterbewusstsein hinein. Und da zeigen sich die ganzen Thematiken, aber eben auch die Ursachen. Und dann geht es halt um Heilung. Und tieferes Verständnis für diese ganzen Sachen. Dass die zunehmend auch integriert werden können. Ist jedenfalls meine Art der Erleuchtung. Eine andere Art Erleuchtung hat mich auch nicht wirklich interessiert. Also für mich gehört das gesamte Menschsein und die ganze Palette an Erfahrungen damit mit dazu, mit da rein. Eins sein und keine Trennung mehr bedeutet ja, im Prinzip, dass da nichts in der Welt ist, wovon ich mich getrennt fühle. Und wie soll das gehen, wenn da Erfahrungen sind, denen ich nichts von mir weise? Gut, das heißt jetzt nicht, dass ich konkret irgendwie, in Krieg ziehen muss, um auch mal die Erfahrung gemacht zu haben oder was weiß ich. Darum geht es nicht, sondern darum, dass ich innerlich, thematisch die Welt und verstehen kann und nachvollziehen kann. Weil wenn ich das nicht kann, habe ich natürlich eine Trennung. Dann habe ich da was übersprungen, habe ich was ausgelassen. Heidi schreibt, Ursache Kindheit bei mir, Bruder war neidisch, er war lieber schlauer. Hallo Hartmut, grüß dich. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Es ist nämlich schon gleich halb. Ja, Braveheart, gerne. Auf einer bestimmten Ebene sind wir all diese ganzen Problematiken selber, diese ganzen Themen, alle zusammen. Und wenn wir die nicht erleben, und zwar bewusst erleben und durchdringen und verstehen, dann geht's nicht weiter. Und man tut es aber nicht für jemand anderen oder für die Menschheit, sondern für sich selbst. Im Kern ist man sowieso das, was wir alle sind. Man tut es für den Moment, weil man jetzt die Wahl erkennt, sich wieder zu wehren innerlich gegen das, was da ist, gegen das, was auftauchen möchte. Immer für den einen Moment. Immer wieder neu. Danke euch für die Fragen, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Auf bald. Tschüss.